Moment still und sagt oder fragt uns, warum seid ihr da gross und wunderbar? Man müsste ja sagen, grauenhaft und grässlich, was jetzt kommt. Aber von der göttlichen Seite her sieht es anders aus. Weil die ganze Zeit, seit der Schöpfung, hat Gott, hat der Herr Jesus auf den Moment gewartet, wo er auf dieser Erde wird die ewige Herrschaft antreten wird, wo er das wird machen. Er hat seinen Jüngern hat er ein Gebet gelehrt in Matthäus, wo drin steht, oder wo wir selber, wir kennen alle, unser Vater, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme. Und jetzt kommt der Moment nach dem kurzen, intensiven Gericht, wo das kommt, wo sein Reich aufgebaut wird, wo sein Name geheiligt wird, weltweit. Und darum ist der Einstieg von Gottes Seite her gross und wunderbar. Weil er schaut aufs Ziel. Er schaut über das weg, was jetzt im Moment noch über die Erde wird gehen, und er sieht schon die Herrlichkeit. Und wir wollen es gleich machen. Wir sind dadurch aufgefordert, auch immer wieder aufs Ziel zu schauen, auf seine Herrlichkeit. Er sagt an einer anderen Stelle in Matthäus, sagt er, selig sind ja da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Matthäus 5, Vers 6 in der Bergpredigt. Auch dort der Ausblick in die Zukunft raus. Wenn ich die sieben Engel anschaue, mit diesen sieben Plagen, so ist die Zahl 7 eine göttliche Vollzahl im Positiven und im Negativen. Wir haben im Alten Testament, auch gerade im Mose vorne, ist die Zahl 7 immer wieder mit den göttlichen Segnungen, aber auch mit dem göttlichen Gericht. Ich will vom Gericht will ich eine Stelle anführen, 3. Mose 26, 18. Wenn ihr mir aber dann noch nicht gehorcht, so will ich euch noch 7-mal mehr bestrafen um eurer Sünde willen. Das ist Vers 18, im Vers 21, im Vers 24 und im Vers 27 tut es wiederholen. Immer 7-mal mehr. Und einfach das göttliche Gericht tut aufzeigen, wie das intensiv, wie das massiv kann werden. Jetzt, wenn wir nachher auf das göttliche Gericht zugehen und jetzt aber Gnadenzeit dann in dem Sinn endgültig abgeschlossen ist, möchte ich uns einfach mitnehmen, 3.500 Jahre zurück, also 1500 vor Christus, in die Zeit von Mose, weil dort der erste Exodus passiert ist. Das ist der zweite Exodus. Das erste bei Mose, der Exodus, war ein kleines Exempel, wo Gott mit all diesen Plagen uns zeigt, wie sie in der Endzeit wird aussehen, was auf uns zukommt. Dort haben wir ein Muster. Dort war es örtlich, regional bezogen auf Ägypten, auf das Umfeld mit Israel drin. Und da wird es nachher weltweit sein. Das heisst, von diesen 10 Plagen sind die ersten 3 umfassend gewesen. Da war Israel immer mit einbezogen gewesen. Und ab der 4. Plage, also 7 Plagen sind nachher gewesen, wo Israel draussen war. Hat Israel nicht mehr betroffen. Auch wieder für mich Zahl 7, aber ich will jetzt nicht ein Spiel machen mit diesen Zahlen. Da haben nicht alle gleich viel Freude wie ich, aber das spielt keine Rolle. Und dann bei der 10. Plage haben sie das Passalam gefeiert. Wir sind heute Morgen an das erinnert worden mit dem Abendmahl. Der Herr Jesus hat nachher noch das Passalam mit den Jüngern genommen, hat er das umgewandelt an dem Abend und gesagt, in Zukunft macht das zu meinem Gedächtnis. Nicht mehr zum Gedächtnis an Auszug, an die Befreiung aus der ägyptischen Gefangenschaft, sondern an die Freiheit, die ich euch gebracht habe. Eindrücklich auch wieder, wie er das gezeigt hat. Und dann hat er es herausgeführt und jetzt möchte ich euch ganz kurz noch eine Folie oder zwei zeigen. Ihr habt hier den Durchzug nachher durchs Rote Meer. Auch das gehört zum Exodus. Und auch das ist für mich wieder etwas. Schon beim Passalam hat es ein Dinnen und ein Dussen gegeben. Die im Haus innen, wo unter dem Blut sind, wo die Türpfosten gestrichen worden sind, sind vom Gericht Gottes beschützt gewesen. Und jetzt hier beim Roten Meer nachher, wo sie durchgezogen sind, ihr seht die rote Linie, das ist bei Nueva, im Golf von Aqaba, wo sie durch sind, ja, die nächste Folie noch, da sehen wir, sie sind durch die Felsen durchgekommen, 80 Kilometer lang, beidseitig Felsen, und da sind sie vorgekommen in die Ebene am Meer da, die ist etwa 25 Quadratkilometer gross, wo ins Rote Meer rauslampet, und dort hat das Millionenvolk gut Platz gehabt. Hinter ihnen kommen die Ägypten durch den schmalen Kanal durch das Wattidor und vorne sind sie am Roten Meer, 14 Kilometer breit, hoffnungslos, keine Chance. Und dann haben sie zu Gott geschrien und auch dort hat Gott wieder eine Träne gemacht. Das heisst, er ist vorausgegangen bis jetzt und dann steht der Engel des Herrn, hat hinterher gewechselt, sich auf die Hinterseite gegangen, die Wolke hat er mitgenommen und dann ist die Wolke auf der ägyptischen Seite Nacht gsi, pechschwarz, und auf der israelischen Seite, da gegen das Rote Meer raus, ist es Tag gsi. Und dann sind sie durchgezogen, er hat das Meer gespalten. Das ist ja der tiefste Stelle, wo sie durch sind, 110 Meter tief. Das Wasser ist gestanden wie Wände. Dort unten im Meer hat es eine 2 Kilometer breite Sandbank. Beidseitig, auf der einen Seite geht es 900 Meter runter und auf der anderen 1600 Meter runter. Gott hat das schon lange vorbereitet. Er hat gewusst, was er machen will. Er hat das Plan und das Volk dort durchgeführt. Und jetzt hat es wieder zwei Seiten gegeben. Die Israelis sind jetzt auf der Seite von Saudi-Arabien, vom heutigen, vom Midian, sind auf dieser Seite gestanden. Die Ägypter sind auf dieser Seite gekommen und haben gesagt, das machen wir auch, da gehen wir auch durch. Und dann hat er das Wasser zusammenfallen und hat damit das Endgericht über das ägyptische Volk gemacht. Er hat mit dieser Armee noch eine Abrechnung machen und anschliessend hat nachher der Mose das Lied des Mose hat er dichtet und er hat es mit seinem Volk gesungen. Es ist für mich eindrücklich, bevor wir jetzt zu dem Lied kommen, möchte ich im Vers 2 noch aufzeigen, das gläserne Meer. Kannst du im Moment ausblenden, wenn du willst. Da steht im Vers 2, und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder. Das gläserne Meer haben wir bereits im 4. Kapitel gesehen, im Vers 6, aber dort ist es noch nicht mit Feuer gemischt gewesen. Das heisst, das gläserne Meer gehört für mich ein Stück weit irgendwie wie zum Thron Gottes. Da unten haben wir das Meer, wo eigentlich negativ ist immer wieder und vom neuen Himmel auf der neuen Erde oder einmal auf der neuen Erde wird es kein Meer mehr geben, das wird nicht mehr sein. Weil das im Zusammenhang mit Sintflut, mit Gericht und so weiter ist, wo das Gott nicht mehr. Aber da um den Thron herum ist ein gläsernes Meer, aber der Johannes hat da wieder das Wort nicht gefunden. Er schreibt wie. Das ist vielleicht wie Kristall gewesen, wie Diamanten, etwas Durchschimmendes, etwas Ruhiges. Und jetzt aber in der Offenbarung 15 ist es mit Feuer vermischt. Das heisst, das Licht, das dort drin irgendwo gespiegelt hat und gebrochen worden ist, das muss für mich imposant sein, für ihn zum Anschauen. Und gleich ist es im Zusammenhang mit dem Gericht. Und dort drumherum sind Überwinder gestanden, wenn er da sehr schön schreibt, die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens. Der Paulus schreibt im Römer, im 8. Kapitel, was will euch scheiden von der Liebe Gottes? Und dann Vers 35 bis 37 sagt er, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus und zählt auf Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit, durch den, der uns geliebt hat. Das Überwinden ist im Neuen Testament immer wieder ein Thema. Und auch gerade bei den sieben Sendschreiben ist bei jedem Sendschreiben schließt es ab, wer überwindet. Und jetzt da haben wir die Überwinder, die an dem kristallenen Meer stehen, in der Gegenwart Gottes. Und was sehen wir jetzt noch? Sie haben Harfen in den Händen. Jetzt, was haben sie überwunden? Ich will da noch einen Gedanken oder zwei sagen. Sie sagen, es steht, das Tier haben sie überwunden. Und das Tier wird ihr so vergleichen, wie es der Herr Jesus sagt im Lukas 12. Ich sage euch aber, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ich sage euch, den fürchtet. Es geht hier um den Satan. Und er ist wie ein brüllender Löwe und wir müssen vor ihm keine Angst haben, weil wir unter dem Schutz vom Herrn Jesus sind. Sein Bild haben es überwunden. Und ich denke, das war nie verständlicher und nie logischer wie heute. Wir haben beim Nebukadnezar ein kleines Abbild, wie das Volk vor dem Bild niedergefallen ist und es angebetet hat mit viel Klamauk und Musik und Orchester, bis an drei. Und Daniel, seine drei Freunde sind stehen geblieben, senkrecht wie Säulen. Und heute haben wir auch wieder so ein Bild. Der alltägliche Begleiter, den jeder im Hosensack hat oder im Brusttäschchen. Das, was wir täglich anschauen und studieren. Wie viel Zeit wir dort investieren. Und jetzt ist die Frage, haben wir das auch überwunden? Oder hat das Bild uns überwunden? Hat das Handy uns im Griff? Oder haben wir es ins im Griff? Und dann möge es Gott schon Gnade schenken, dass wir da überwinden sind und nicht von ihm manipuliert werden und Gefangene und gebunden in irgendwelche Sucht und irgendwelche Verhalten hinein. Und dann das Dritte ist noch die Zahl, die er ansprechen. Das ist das Mahlzeichen, das sie nicht angenommen haben. Aber für mich ist auch heute schon mit den Zahlen, wenn ich einfach bei den Zahlen pauschal bleibe, ist auch das immer wieder ein Risiko. Wir sind in einem reichen Land, wo das Geld eine entscheidende Rolle spielt. Und da ist die Frage, tut das Geld mich bestimmen, hat es mich im Griff oder habe ich das Geld im Griff? Auch da wollen wir überwinden und wir wollen uns zu überwinden machen. Und die haben nachher Harfen in die Hand bekommen und singen das Lied von Mose. Und jetzt möchte ich das einblenden, ja, das da, aber nur ein paar Verse rausgezogen, weil das sehr schön in die heutige Zeit hier auch wieder zündet. Das ist dann 2. Mose 15, Vers 2 und 3, das Lied geht bis zum Vers 18. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang. Er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott. Ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann. Herr ist sein Name. Die Streitwagen des Pharaos und seine Heeresmacht warf er ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfe sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf den Grund wie Steine. Der Vater im Vers 13 fahre ich weiter. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zur der Wohnung deines Heiligtums. Ist das nicht prophetisch auch für uns? Dass er auch uns leitet im Neuen Testament als seine Gemeinde und er bringt auch uns als Ziel in sein Heiligtum. Wenn er da von diesen Überwindern schreibt, wie sie da am Ziel sind. Vers 17 und 18, du wirst sie hineinbringen und sie hineinpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr herrscht als König für immer und ewiglich. Und auf das gehen wir zu und darauf freuen wir uns. Und dann singen sie dem Lied gross und wunderbar. Und wir dürfen das viel mehr singen. Wenn wir uns daran zurückerinnern, was der Herr Jesus gemacht hat, durch sein Sterben und durch sein Auferstehen, können wir einfach sagen, gross und wunderbar. Die Erlösung, was wollen wir mehr? Durch das haben wir eine Zukunft, unser Leben hat Inhalt, eine Ausrichtung, bekommen, ein Ziel. Und dann ein weiterer Gedanke, der drin steht in diesem Lied, immer noch im Vers 3, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Dein und mein Weg wäre ins ewige Verderben gegangen. Wir wären unter dem Gericht Gottes gewesen, wie die Ägypter, mit dem Todesurteil verdient und der Herr Jesus als Gerechte ist für uns ungerecht ins Kreuz gegangen. Und darum dürfen wir heute auch hier einstimmen und sagen, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Er hat uns erlöst, er hat uns mit dir genommen, in seine Nachfolge, auf sein wunderbares Ziel zu. Das Ergebnis von diesen sieben Plagen, die kommt, ist da auch geschildert, dass nachher alle Nationen werden kommen, Vers 4, und vor dir anbeten und deine gerechten Taten werden offenbar sein. Das ist noch Zukunft, auf das dürfen wir uns freuen. Auch der Jesaja 2,2 sagt einen ähnlichen Gedanken. Also in der Offenbarung steht eigentlich, bis ans tausendjährige Reich, die Gedanken sind zum Teil neu, sind aber auch drin schon vorgeschattet, aber es steht nichts Neues in der Offenbarung. Es ist alles im Alten Testament vorgeschattet und Es wird nur zusammengenommen oder zusammengezogen oder noch verschärft. Jetzt, wenn wir da weitergehen im Vers 5, steht da auch wieder etwas Interessantes. Und nach diesem sah ich, und jetzt kommt der Tempel des Zeltes, des Zeugnisses im Himmel, wurde geöffnet. Es steht da dreimal. Das Zelt, der Tempel und das Zeugnis im Himmel. Warum muss das so definiert werden? Es zeigt mir einfach etwas von der Brisanz, etwas von der Heiligkeit, von der Grösse, wo Gott da zeigen will, was jetzt aufgeht. Und was ist dort im Allerheiligsten drin im Himmel? Der Mose hat mit der Stiftshütte ein Abbild gemacht, das er im Himmel oben gesehen hat. Gott hat ihm einen Blick gelassen und hat er ein Nachbild gemacht. Und jetzt darf der Johannes wieder, wie er es auch schon gemacht hat in der Offenbarung vorher, darf er in das Heiligtum oder in das Allerheiligste sehen und sieht dort die Bundeslade. Und in dieser Bundeslade sind die Gesetzestafeln mit diesen 10 Geboten. Mit dem Willen Gottes festgehalten. Und weil die Menschen, die ihn nicht wollen einhalten, denen nicht wollen Folge leisten, darum kommen all die Gerichte über die Erde. Wenn ich schaue, den Umfang von diesen 10 Geboten und was heute geschrieben und festgehalten wird, haben die 10 Gebote 103 Worte beinhalten. Und jetzt einfach als ganz schwachen Vergleich, die Einfuhr von den Karamellzeltchen im EU-Raum haben sie 25'900 Worte gebraucht, um das zu definieren, was das beinhalten. 251 Mal mehr für so ein kleines, blödes Zeltchen, excuse, wenn ich so sage. Der Mensch tut die Bibel auf die Seite, wo das Zwischenmenschliche, das Regeln von dir und mir und von den Senkrechten in 103 Worten absolut klar geregelt ist, dass es kein Problem gibt, kein Krieg und nichts. Und der Mensch braucht für ein Zeltchen 251 Mal mehr. Aber der Mensch tut lieber selbst studieren, bis zum geht nicht mehr und schreiben, wieder, dass er sich mit dem befassen würde und da zurückkehren und zu dem kommen und danach sagen, aha, Gott hat es gut gemeint mit. Auf der Erde ist nachher noch der Stab Aaron und das Manna ist noch drin gewesen. Stab Aaron, das Bild von der Auferstehung. Das Manna haben wir gehört vom Abendmahl. Aber jetzt ist da der Tempel aufgegangen und aus der Gegenwart Gottes raus kommen die 7 Gerichtsvollstrecker, die Engel. Und wie sind sie angelegt? Sie sind gleich angelegt wie der Herr Jesus in der Offenbarung 1. Mit einem leinenen Kleid, das bis auf die Füße runtergeht, und einem goldenen Gürtel. Das heisst, für mich haben sie einen priesterlichen und einen königlichen Aspekt, eine Majestät, die sie ausstrahlen und jetzt das Gericht über die Erde werden bringen, das Gericht werden über die Erde vollstrecken. Eines von diesen lebendigen Wesen, das wir auch immer wieder gelesen haben in der Offenbarung, auch im Propheten Ezekiel, die in der Gegenwart Gottes sind, wo man auch einfach ein Geheimnis ist, das redet jetzt zu diesen 7 Engeln und es gibt ihnen 7 Schalen mit dem Zorngericht drin, wo sie nachher über die Erde ausschütten. Vorher in der Offenbarung 8, haben sie die Gebete der Heiligen ausgossen. Das ist abgeschlossen, das Thema. Heute können wir noch Priesterdienst tun. Wir können heute noch Fürbitte tun, füreinander, für Kinder, für Menschen, die draußen sind. Da in diesem Abschnitt wird das endgültig abgeschlossen. Es steht nachher im letzten Vers, dass der Tempel zu ist vom Rauch, von der Heiligkeit, von der Gegenwart Gottes und niemand mehr kann eingehen. Es gibt es zu spät. Und das zu spät ist hier angeschnitten mit dem Punkt. In Südamerika hat es einen Stamm gehabt. Dort haben sich auch diverse bekehrt und der Stamm hat jede von diesen Familien, die haben einfach in so einem Häuschen gewohnt, wo nur ein Zimmer war. Das war einfach ein Raum. Und dann haben sie zum stille Zeit machen, ist jeder von diesen Gläubigen ist in den Wald rausgegangen. Und die sind alltag in den Wald rausgelaufen. Jeder hat sein Plätzchen gehabt, hat dort zu Gott gebetet, hat dort mit Gott Kontakt gehabt und dann ist er wieder zurückgegangen. Und dann hat man das gut gesehen, dass, wenn du den Weg alltag gehst durch die Wiese durch, dann ist das, gibt das einen Trampelpfad, das ist kein Gras mehr. Das wird einfach braun und bleibt braun. Und dann hat es Leute gegeben, Momente gegeben, bei denen ist auf ihrem Weg wieder Gras gewachsen. Und dann ist ein Christ gekommen, ein Lieben, hat einem anderen vielleicht auf die Schulter geklopft und hat gesagt, Markus, bei dir auf deinem Weg kommt wieder Gras. Was heisst das? Bist du nicht mehr dran? Hast du nachgelassen mit dem Gebet? Heute wollen wir es noch machen. Wir wollen die Möglichkeiten, die wir haben, noch ausnutzen und können damit noch den Arm Gottes bewegen. Wenn es da im Vers 7 und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll des Grimmes Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann wird der Tempel erfüllt mit Rauch und niemand mehr kann hinzutreten. Aber heute können wir noch hinzutreten und heute wollen wir noch hinzutreten. Auch da haben wir in der Bibel verschiedene Bilder. Sodom und Gomorra ist eines von diesen Bildern, das auch eine Vorschattung ist auf das Gericht. Auch dort hat der Abraham gewusst, Jesus hat ihm offenbart, der Engel des Herrn, was kommt. Die anderen zwei Engel sind nach Sodom und Gomorra gegangen, um den Lot zu warnen, um ihn rauszuführen. Und der Abraham hat versucht, mit Jesus dort noch einen Deal auszuhandeln. Er hat bei 50 angefangen, hat nachher runtergegangen bis auf 10 und bei 10 hat sich der Engel des Herrn gekehrt und ist gegangen. Das heisst, er hat nicht mehr länger diskutieren. Das heisst, wenn er 10 gefunden hat, wären die 4 Städte bewahrt geblieben. Aber weil er nicht mehr 10 Gerechte gefunden hat, ist in dem Sinn die Feuerbitte abgeschlossen gewesen. Die Städte sind am Untergang gewesen. Und da haben wir die gleiche Situation. Und wir sind in einer Welt, wo am Untergang geweiht ist, wo gerichtsreif ist bis ins Detail. Ihr könnt nur in die Medien schauen oder sonst irgendwo her schauen. Wir sehen es überall und immer wieder, wie gerichtsreif dass wir heute sind. Aber wir haben mit Menschen zu tun, die uns nahestehen. Nachbarn, Mitarbeiter, irgendeine Angehörige, die nicht auf dem Weg sind. Für die wollen wir intensiv einstehen. Wir wollen sie vor den Gnadenthron bringen, dass sich Gott dort noch über sie erbarmen und dort der eine oder andere noch herausretten. Ich will mit einem Gebet schliessen, respektive es ist nicht ein Gebet, aber es zeigt die Tiefe vom Gebet. Ist vom Alex Kühner. Er hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Er schreibt da: Gebet ist die größte Möglichkeit der Menschen, aber es nimmt den kleinsten Raum in ihrem Tun ein. Gebet ist die schönste Pflicht der Glaubenden, aber sie wird am schlechtesten erfüllt. Gebet ist die einfachste Form der Liebe und Hingabe, aber es wird das schwierigste Problem daraus. Allen Menschen stehen im Gebet die Türen zu Gott weit offen, aber nur die wenigsten gehen wirklich hindurch. Gebet ist die nächstliegende Form, über sich selbst hinauszuwachsen, aber die Menschen greifen lieber nach den allerfernsten Praktiken. Es ist viel leichter, in der Arbeit treu zu sein, als im Gebet. Wir glauben, dass das Gebet am meisten bewirkt, aber wir leben, als ob unser Wirken am meisten ergibt. Gebet ist die sicherste Möglichkeit, an all den Gaben Gottes teilzuhaben. Aber nirgends sind wir so unsicher wie im Leben des Gebets. Gott weiß, was wir brauchen, ehe wir ihn darum bitten. Aber er möchte es uns geben, wenn wir ihn darum bitten. Und darum aus dem Lukas 11 heißt: Herr, lehre uns beten. Ich will noch beten. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank auch für die Warnung, die wir in der Offenbarung noch haben, wo wir immer wieder auch deine Liebe sehen, wie du um Johannes und damit auch uns allen immer wieder einen Blick hast, lass du aufs Ziel, in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit über und dann aber auch wieder, was du auf dieser Erde im Sinn hast. Dass wir nicht überrascht sind, wenn es kommt, sondern dass wir wissen, du hast das so vorausgesagt. Dass die Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und dass die Liebe in den meisten wird erkalten. Und so bitten wir dich immer wieder, lass du uns als Gläubige, als Einzelne, aber auch als Gemeinde einfach standhaft bleiben, ausharren, dir treu bleiben, den Blick aufheben aufs Ziel und uns nicht ablenken oder wegbringen von all dem, was passiert um uns herum. Herr Jesus, segne du jedes Einzelne, wenn wir wieder in die neue Woche gehen, in den Alltag gehen. Wir bitten dich um deinen Schutz, um dein Führen und um dein Bewahren. Und jetzt bitten wir aber auch für die Kriegsgebiete noch in der Ukraine. Du weißt ja dort um all die Gläubigen, die sind auf beiden Seiten. Herr Jesus, wir legen es dir auch dein Vaterherz an. Du für sie Sorgen, umgib sie du mit deinem Schutz und erfüll sie du mit deinem Frieden, auch in diesen schwierigen Umständen. Amen.